Doppelstunde Sport.
Genau, schönen guten Abend, sage ich dazu. Zwei Stunden Sport liegen vor uns und natürlich geht's um die WM. Mein Name ist Alex Hertel und die beiden Herren, die Sie jetzt hören, die heißen Jungle und das ist Busy Earning.
Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre!
113. Minute am Sonntag, WM-Finale in Rio de Janeiro und Mario Götze macht das 1-0. 10 Minuten später war Deutschland Weltmeister und damit ist dieses Turnier nun endgültig vorbei und deswegen wollen wir natürlich in der Doppelstunde Sport heute vor allem auch über die WM sprechen und alles, was so damit zu tun hat. Wir reden zum Beispiel über die Taktik mit den hochgeschätzten Kollegen von der Spielverlagerung. Da Tobias Escher wird uns da erzählen, was so die Trends waren neben der Fünfer Kette, die ja sehr berühmt gespielt wurde von einigen Mannschaften. Außerdem Colinas Erben, die Schiedsrichter-Experten, auch die reden mit uns und zwar über natürlich die Schiedsrichterleistung und solche kruden Sachen wie das Freistoßspray. Außerdem wollen wir natürlich die Proteste nicht ganz ungehört lassen in dieser Sendung, sprechen nochmal mit einem Politikwissenschaftler aus Rio darüber, warum die Proteste eben am Ende doch nichts bewirkt haben. Dann geht es noch ein bisschen weg von der WM, nicht aber vom Fußball. Wir sprechen über Homophobie 6 Monate nach Thomas Hitzlsperger und in alles außer Fußball dann noch über die BeCo Basketball-Bundesliga. Jetzt aber erstmal viel WM und da reden wir gleich mit meinem Kollegen John Hennig, der war wochenlang in Brasilien unterwegs zur WM und wird uns seine Einschätzung zu diesem Turnier geben. Jetzt erstmal dieses Duo hier.
I'm Rebecca from Slow Club.
Hello, I'm Charles from Slow Club and this is Complete Surrender.
Aus und vorbei. Die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien ist zu Ende. Weltmeister, neuer Weltmeister ist Deutschland. Das auch zum Leidwesen nicht nur der Argentinier, sondern der Gastgeber aus Brasilien, die im Halbfinale gleich 7 Dinger eingeschenkt bekommen haben. Und wie die damit umgehen, ob die mittlerweile ihren Frieden mit dem Turnier geschlossen haben und was überhaupt bleibt von dieser WM. Darüber habe ich heute Nachmittag mit meinem Kollegen John Hennig gesprochen. Der war während der WM für uns hier bei Detektor FM in Brasilien unterwegs, ist mittlerweile wieder in Deutschland und schätzt die WM für uns ein. Grüß dich, John.
Ja, hallo Alex, grüß dich.
Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte ja gestern Abend einen mittelschweren Herzinfarkt bei diesem Spiel, bei diesen 120 Minuten Finale. Wie hast du denn das Ganze verdaut?
Ziemlich gut und entspannt, weil tatsächlich ich glaube ich zu den wenigen Prozent in Deutschland gehöre, die das aus einem relativ neutralen Blickwinkel beobachtet haben. Also ich habe einfach ein gutes Fußballspiel gesehen, ein spannendes, das ließ sich gut gucken.
Auf jeden Fall, aus neutraler Sicht oder Fansicht war es vielleicht nicht so spannend aufgrund der Tore, sondern aufgrund der taktischen Sachen und jetzt mal auch ganz ohne die nationale Brille, es hat ja durchaus einen verdienten Sieger gegeben, vielleicht auch für dieses Turnier. Das ist eigentlich überall anerkannt, oder?
Ja, also es war auch, man muss ja fast sagen, es ist auch am Ende dann irgendwie nach 4-5 Wochen, wenn man jetzt mal diese Vorbereitung in Südtirol noch ein wenig außen vor lässt, auch ein Favoritensieg. Also in Brasilien war eigentlich jeden, den man gefragt hat, egal aus welchem Land, immer so die einhellige Meinung. Also wenn Brasilien, da wusste man nicht so richtig, wie stark die nun am Ende sind oder nicht, aber Deutschland wurde immer mit als einer der ersten 2-3 Mannschaften genannt als Favorit und dem sind sie jetzt dann am Ende ja auch nachgekommen. Also das kann man festhalten.
Und Sie haben ja durchaus nicht nur an dem sportlichen Erfolg, sondern auch an Ihrem Image gearbeitet. Also Auswärtstrikots in den Farben des FC Santos. Man hat gesungen auf Brasilianisch. Du hast das ja nun vor Ort erlebt, mehrere Wochen. Hat sich Deutschland oder die deutsche Nationalmannschaft dort ein neues Image verpasst jetzt?
Nicht dort vor Ort. Also ich glaube, das ist auch schon seit bestimmt 2, wenn nicht sogar schon seit 4 Jahren. Also ich glaube, die WM 2010 war so ein weltweites Momentum, wo Deutschland das erste Mal mit offensivem, anschaulichen, also gut anschaulichen Fußball auffiel und vielleicht sogar schon 2006 bei der Heim-WM, wo ja auch dann viele ein neues Bild irgendwie von Deutschland gewonnen haben. Also ich glaube, diese Entwicklung wurde jetzt einfach nur fortgeführt und die einzelnen, du hattest jetzt gerade angesprochen, man sang Lieder, man zeigte sich in Auswärtstrikots von brasilianischen Mannschaften. Das ist natürlich dann schon viel auch Folklore oder auch bewusst inszeniertes Sympathiefang, was da mitspielt. Also ich glaube, die Herren Schweinsteiger und Podolski waren im Laufe des Turniers in wahrscheinlich 10 oder 15 verschiedenen Trikots von brasilianischen Vereinen zu sehen. Das gefiel dann am Ende den einzelnen Brasilianern auch nicht mehr, weil sie meinten, na, das wirkt jetzt schon sehr beliebig, wenn es am Anfang nur Flamengo war oder Bahia. Das hat man noch verstanden. Am Ende wirkte es dann irgendwie, okay, in jedem Ort, in dem sie spielen, haben sie dann das passende Trikot an. Also da ist dann auch viel Markenbewusstsein immer noch dabei.
Und bis zum Halbfinale waren die Brasilianer ja auch eher noch mit ihrer eigenen Mannschaft beschäftigt. Man hat ja schon in den Spielen diesen enormen Druck gesehen, der auf den Spielern lastete. Diese ja, 200 Millionen, die sich nichts anderes wünschten als den WM-Titel. Wie war das vor Ort? Welche Bedeutung hatte dieses Turnier sportlich für die Leute?
Immens große Rolle. Es war das große Turnier. Also es gab noch nie eine Mannschaft, die so viel Druck hatte, diesen Titel zu gewinnen, wie diese brasilianische Mannschaft. Mir ist auch keine eingefallen, keine Mannschaft in der Historie des Fußballs, die bei einer Heim-WM dann auch noch favorisiert war und von der man ja irgendwie erhofft und sich gewünscht hatte, diesen Titel zu bekommen. Also das spielte von vornherein eine Rolle. Der Confed Cup letztes Jahr, der Gewinn, hat dem natürlich auch irgendwie noch mit zugetragen und das Ganze noch gefördert, dass man auch wirklich dachte, dass die Mannschaft stark genug wäre mit ihrer physischen Präsenz. Und das Ganze ist natürlich dann umso mehr dann auch einfach implodiert im Finale, wobei man bei dem Turnier schon immer den Eindruck hatte, oh, irgendwas stimmt nicht. Also es war auch vor dem Halbfinale genügend Spiele, wo die Brasilianer gemerkt haben, oh, das ist vielleicht doch alles nicht so gut, wie wir uns das erhofft hatten. Aber es war ein Riesendruck, ja, das kann man gar nicht anders sagen.
Sportlich war das ja in der Tat das Worst-Case-Szenario, dieses 7:1. Aber von der Organisation, auch entgegen der Unkenrufe vorher, war das ja eigentlich eine gute WM, ordentlich organisiert, alles hat funktioniert. Selbst nach dem Ausscheiden sind die Proteste nicht, wie vorausgesagt, wiedergekommen. Haben sich die Brasilianer schlussendlich doch mit diesem Turnier versöhnt?
Das wird tatsächlich eine Frage sein, die man jetzt noch gar nicht beantworten kann. Ich befürchte, das wird sich wirklich erst in ein, zwei Jahren, vielleicht dann rund um die Olympischen Spiele 2016, die sind ja auch wieder in Rio de Janeiro, da wird dann wieder die Weltöffentlichkeit nach Brasilien und vor allem dann nach Rio gucken. Ich glaube, da wäre das ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, was ist von dieser WM übrig geblieben. Jetzt gerade ist noch dieses Wundenlecken, dieses 7:1 ist noch überlagert, jetzt wird sportlich alles in Frage gestellt. Man hat den Weltmeister und feiert ihn oder feiert ihn auch nicht in Argentinien zum Beispiel. Aber ich glaube, so eine Sache überlagern jetzt gerade noch dieses Stimmungsbild. Und die Proteste sind ja aus verschiedenen Gründen dann auch nicht mehr aufgekeimt, weil viele einfach festgestellt haben, es ist zu spät. Also jetzt stehen die Stadien oder stehen auch noch nicht ganz. Aber jetzt bringt das nichts mehr an diesen eigentlichen Gebilde Fußball-WM zu mäkeln, sondern jetzt muss man die Errungenschaften oder die Investitionen irgendwie verarbeiten. Also es wäre interessant, das weiterhin zu beobachten und in einem Jahr, in zwei Jahren abzugleichen, zu gucken, was ist eigentlich von dieser WM übrig geblieben.
Du hast das ja auch während der Spiele vor Ort in Brasilien aus der Nähe beobachten können, was da also so passiert in dem Land, was sich bewegt. Kann man schon jetzt trotzdem nach dieser kurzen Zeit sagen, was dieses Turnier bewirkt hat in Brasilien an sich, jetzt nicht nur sportlich?
Sportlich muss man immer anfangen. Ich glaube, da ist den Brasilianern jetzt endgültig klar geworden, dass sie mindestens eine Generation an Fußballern verschenkt oder nicht richtig ausgebildet haben. Also dass sie auf diesen physischen Fußball gesetzt haben, während andere Nationen, also zum Beispiel Deutschland, aber auch Spanien, muss man ja nach wie vor als Vorreiter nennen, auf einen technischen Fußball setzen und Brasilien sich da komplett konträr verhalten hat und auf einen total rustikalen physischen Fußball, also Neymar ist ja die große Ausnahmeerscheinung, auf diesen gesetzt haben und damit jetzt gnadenlos untergegangen sind. Nicht sportlich, ich glaube, es ist dieses Phänomen gezeigt zu haben, man kann das organisieren, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da nicht viel in der Berichterstattung vorher immer so ein bisschen Panikmache ist. Also diese Stadien werden nicht fertig, Geschichten und was infrastrukturell alles nicht passt, die hört man ja gefühlt vor jedem Großereignis. Und bis auf so Griechenland, glaube ich, 2004 in Athen bei den Olympischen Spielen, ist das ja in den seltensten Fällen, dass es dann wirklich so stimmig ist und dass dann das alles nicht klappt. Aber ansonsten ist es ein großes Land, das hat sich zeigen können. Es ist ein beeindruckendes Land und ich bin nicht so richtig sicher, ob diese ganzen Geschichten, die man halt vorher, ob da viel Panikmache einfach dabei war und eigentlich absehbar war, dass jeder, der hinfährt, auch eine gute Zeit haben wird und einfach ein spannendes Turnier, aber vor allem auch ein spannendes Land sehen wird.
Geschichten, die auch vorher und während des Turniers immer wieder aufgekommen sind, sind eben auch so Sachen, die zusammenhängen mit dem Turnier, wie eine sehr rigide Umsiedlungspolitik, auch diese Befriedung der Favelas, diese Aufmerksamkeit, die es eben auch medial für diese Themen gab, hat die ja ein neues Gefühl bei den Brasilianern entwickelt dafür, was möglicherweise falsch läuft, dass man jetzt mehr darauf achtet?
Auch da würde ich sagen, das war letztes Jahr stärker zu spüren. Also letztes Jahr waren ja die Proteste einfach auch nochmal viel kulminierter mit Tausenden, Zigtausenden, Hunderttausenden Leuten auf den Straßen, was dieses Jahr nicht mehr der Fall war. Und ich glaube, letztes Jahr war einfach dieser Moment, wo alle nochmal sich vergegenwärtigt haben, okay, was läuft eigentlich alles schief? Und da gab es sehr, sehr lange Mängelliste, die man dann auch auf den Straßen ja in Form der Plakate gesehen hat. Dieses Jahr war das eher das Momentum, nochmal das abzugleichen. Und diese Befriedung läuft schon länger. Das hat auch schon vor einigen Jahren angefangen, also auch rund als diese Ereignisse verteilt oder Brasilien zugeschlagen wurden. Da habe ich nicht feststellen können, dass es dieses Jahr jetzt nochmal einen großen Stimmungswandel gab, sondern man ist einfach viel zielorientiert. Also die Leute sind sich noch viel mehr bewusst geworden, was läuft schief. Wir müssen wieder schaffen, dass wir uns auf einzelne Punkte, also dieser Punkt Bildung wird ja immer sehr stark in den Mittelpunkt jetzt geschoben, das Gesundheitswesen. Das sind so die beiden Sachen, die man jetzt irgendwie als größte Agenda erstmal sich aufgeschrieben hat und sehen wird. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und die restlichen Errungenschaften sind jetzt da, die Stadien, die Infrastruktur. Die Präsidentschaftswahlen stehen an Ende des Jahres und dort wird es dann nochmal den Abgleich auch geben. Aber es war jetzt nicht ein großer Unterschied von diesem zum letzten Jahr zu spüren, sondern eher die Leute waren sich viel mehr bewusst, was sie eigentlich wollen.
Dann schauen wir natürlich nochmal auf die sportlichen Perspektiven. Du hast schon angesprochen, diese möglicherweise verlorene Generation in Brasilien. Wie groß muss diese Kehrtwende jetzt sein, um auf mittelfristige Sicht wieder in der Weltspitze andocken zu können?
Fast so weit gehen zu sagen, es ist so ein Deutschland 2000 Erlebnis gewesen. Also dieses Gefühl, das, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, funktioniert einfach nicht mehr. Davor ist Brasilien ja zweimal im Viertelfinale gescheitert, 2010 und 2006. Da hatte man aber noch diese Einzelkönner, an denen man das dann festgemacht hat, weil ein Ronaldinho nicht mehr in der Form war, 2006 oder 2010 dann ein Kaká. Jetzt konnte man es irgendwie nicht abschieben auf Neymar, sondern irgendwie das ganze Gebilde hat nicht mehr gepasst, gestimmt. Es wird einen sehr rigorosen Wandel geben. Es ist ja eigentlich relativ klar, dass in einem Fußballland wie Brasilien genügend Talente vorherrschen oder zugegen sind. Aber die Liga wird jetzt stark hinterfragt, das Ausbildungssystem wird stark hinterfragt. Also ein sehr interessanter Punkt, an dem man auch, glaube ich, dranbleiben sollte, ist, dass es in Brasilien ja sehr große Verquickung von Firmen gibt, die dann die Spielerrechte behalten und verkaufen. Also das ganze Transfergeschäft wird wirklich als reines Geschäft gesehen und es geht eigentlich kaum noch darum, einen guten Spieler auszubilden, sondern nur einen Spieler, einen talentierten Spieler zu haben und den mit möglichst viel Gewinn weiter zu verkaufen, immer wieder weiter zu verkaufen. Und das hilft natürlich dann diesem Spieler, wenn er dann irgendwann sich als Mitte-20-Jähriger etablieren will, nicht mehr, wenn er dann jedes Jahr, alle zwei Jahre weiterverkauft wird. Und ich glaube, dieses Prinzip steht jetzt sehr, sehr im Fokus und wird jetzt gerade hinterfragt.
Hierzulande natürlich steht nur im Fokus zurzeit, wir sind Weltmeister, aber in Anlehnung an alte Spielersprüche, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Wenn man jetzt schon wieder gucken muss eigentlich auf 2016, um es mit Franz Beckenbauer zu sagen, sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar?
Ganz gewiss nein. Also unschlagbar dafür, gerade bei der nächsten Europameisterschaft gibt es wieder genügend Länder, die auch sehr starke Mannschaften haben. Das war ja diesmal schon, also man wird das jetzt in einigen Tagen realisieren. Also Frankreich war definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Spanien wird mit einer leicht verjüngten Mannschaft wieder sehr stark sein. Die Belgier haben gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die zumindest schwer zu schlagen sind und auch eine gute Generation haben. Die Niederlande, also nein, es wird nicht passieren, dass Deutschland jetzt jedes Turnier dominiert und gewinnt. Sie gehören wieder zu den Favoriten und sie haben eine grandiose Generation, die sich jetzt zum Teil ja auch schon gekrönt hat. Ein paar Leute noch nicht. Marco Reus fällt einem als Erster ein, die Bender-Zwillinge, Ilkay Gündogan, die jetzt sogar noch nicht dabei waren. Deutschland wird immer wieder zu den Favoriten zählen bei den nächsten Turnieren, aber es gehört bei so einem Turnier dann irgendwo auch immer viel Glück dabei. Das Spielglück hatte Deutschland meiner Meinung nach gestern im Finale, dass die Argentinier einfach nicht effizient waren bei ihren Chancen. Gegen Frankreich war es ein knappes Spiel. Algerien wurde ja oft genug bemängelt, dass es jetzt auch nicht die glorreichste aller Leistung war. Also so ein Turnier hat so eine Eigendynamik und das kann 2016 sehr gut wieder klappen. Ich halte es sogar gar nicht für unwahrscheinlich, dass Deutschland auch dort wieder bis zum Ende um den Titel mitspielt. Aber einfach unschlagbar, das wird nicht passieren.
Aber 4 Jahre lang jetzt Weltmeister, das kann Ihnen auf jeden Fall keiner nehmen. John Hennig war das am Telefon, der war in Brasilien unterwegs die letzten Woche und wir haben so ein bisschen die WM ausgewertet. Danke, John.
Ja, sehr gerne.
Und wenn Sie jetzt schon dabei sind, wütende E-Mails zu schreiben, ich weiß natürlich, dass in Brasilien Portugiesisch und nicht Brasilianisch gesprochen wird. Asche über mein Haupt. Fußball ist wie Schachspielen, nur ohne Würfel. Mit diesen Worten hat Lukas Podolski mal Taktik erklärt. Und recht hat er zumindest mit ersterem, denn es drängen sich durchaus Parallelen zur Strategie auf dem Schachbrett auf. Und auch bei dieser WM, da zeigten sich wieder einige Trainer sehr erfindungsreich und schafften durch taktische Kniffe überraschende Erfolge. Den ersten und größten, den hat mal wieder ein Holländer zu Werke gebracht. Coach Louis van Gaal hat die antiquierte Fünferkette aus dem Schrank geholt und damit gleich mal dem Weltmeister Spanien genauso viele Tore eingeschenkt. Und neben der massiven Deckungskette gab es noch einige taktische Überraschungen bei dieser Weltmeisterschaft. Und welche, darüber sprechen wir mit Tobias Escher. Er hat den Taktikblog Spielverlagerung.de gegründet und beschäftigt sich beruflich mit Deckungsschatten, Zonenpressing und abkippenden Sechsern. Grüß dich, Tobias.
Hallo.
Ja, gestern Finale, Ballbesitz gegen Konterfußball fast in Reinform. Ist dir da als alten Taktiker das Herz aufgegangen?
Naja, also es war schon ein sehr taktisch geprägtes Spiel, das stimmt. Muss ja nicht immer Ballbesitz gegen Konter sein, aber war es gestern mal. Und ich fand es auch schön so als Endpunkt dieser WM, dass das Ballbesitzteam am Ende gewinnt. Doch, das hat mich schon ein bisschen gefreut, ja.
Gerade zum Ende hat man ja in der Tat gesehen, dass den Argentiniern immer weniger eingefallen ist, was auch dann doch wieder an der deutschen Defensive lag. Also ist die Taktik voll aufgegangen von Joachim Löw?
Voll würde ich nicht sagen, aber ich würde schon sehr gut auf jeden Fall aufgegangen. Also nachdem man ja im Halbfinale so einen relativ konterlastigen Ansatz hatte mit sehr schnellem Spiel nach vorne, ist man jetzt etwas geduldiger zu Werke gegangen, hat öfters den Rückpass und auch den Pass auf die Flügel gesucht und hat auch ein sehr gutes Pressing gespielt. Und damit dann hat man verhindert, dass Argentinien diese Konter fahren konnte, die sie unbedingt fahren wollte. Nur nach der Pause gab es so ein paar kleine Probleme. Da hat Argentinien das System umgestellt von 4-4-2 auf 4-3-1-2. Da hatte man dann ein bisschen den Rhythmus verloren in Deutschland. Hat man ein bisschen gebraucht, bis man wiedergekommen ist. Und in der Verlängerung dann hat man sich den Sieg auch verdient.
Und ist in der Tat ja 1-0 ausgegangen, das Spiel. Also die Defensivtaktiken ja dann doch aufgegangen. Sowieso scheint zumindest taktisch die Defensive wieder mehr in den Fokus gerückt zu sein, denn die Fünferkette hat ein Revival gefeiert. War das eine Überraschung für dich?
Das war für mich persönlich nicht eine Überraschung. Ich habe ja schon vor der WM alle Teams sehr genau analysiert und ich wusste, dass da 4-5 Teams mit Fünferkette kommen werden. Es war eine Überraschung insofern, als dass ich auch selber nicht gedacht hätte, dass sie so erfolgreich sein wird. Also es war doch eine WM der Fünferkette, muss man fast schon sagen. Wenn sich Niederlande, Mexiko und Costa Rica nicht gegenseitig rausgehauen hätten, so dann wären die noch weitergekommen. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, dass das defensiver ist, sondern es ist halt nur anders und es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Man hat bei dieser WM aber auch gemerkt, dass gerade viele europäische Teams die Fünferkette nicht mehr kennen und das gar nicht gut zu bespielen wussten.
In der Tat haben sich da ja einige schwer getan. Diese Fünferkette, du sagst, das ist gar nicht defensiv, aber zumindest nominell ist ja einer dann weniger im Mittelfeld oder im Angriff. Haben die diese Taktik gewählt, weil sie quasi nicht mehr Offensivspieler hatten oder war dahinter wirklich ein Ansatz, dass man damit andere Mannschaften aushebeln kann?
Wenn du eine Fünferkette spielst, dann spielst du sie nicht relativ starr, das muss man heutzutage sagen. Also es ist nicht so, dass fünf Leute immer hinten bleiben. Sondern es ist ja immer so ein Mix aus Dreier-, Vierer- und Fünferkette. Gerade bei Niederlande war das gut zu sehen. Da ist in der Verteidigung auch immer mal ein Spieler rausgeschossen und hat zum Beispiel im Halbfinale jetzt gegen Argentinien Messi verfolgt. Und dann wurde die Fünfer- zur Viererkette. Oder wenn du in der Offensive bist, dann gehen die Außenverteidiger ganz weit hoch. Dann ist es plötzlich eine Dreierkette. Das ist jetzt der große Vorteil bei dieser WM gewesen, dass viele Teams diese Fünferkette mit sehr viel Flexibilität füllen konnten. Was bei einer Viererkette nicht ganz so leicht möglich ist. Da kann nicht ganz so leicht einer rausrennen und dann würden da viel mehr Lücken entstehen als bei einer Fünferkette. Ich denke, das war der große Vorteil und auch der Grund, warum viele Teams das gespielt haben.
Und obwohl viele Teams eben gerade auf so eine stabile Defensive, auf Taktik gesetzt haben, gab es ja enorm viele Tore, die zweitmeisten überhaupt in der WM-Geschichte und teilweise vogelwilde Partien auch bei den, ich sag mal, Favoriten, bei den großen Mannschaften. Woran lag das, dass die Spieler da so aus der Bahn geraten sind zum Teil?
Meine These ist immer noch, dass wir bei dieser WM eine WM erlebt haben, die davon gelebt hat, dass eigentlich fast jedes Team ein eigenes taktisches System hatte. Wenn wir uns jetzt an 2010 zurückerinnern, da hat so gut wie jedes Team so das klassische 4-2-3-1 gespielt. Da hatten auch fast alle Favoriten dasselbe System. Wenn da zwei Systeme aufeinandertreffen, die komplett deckungsgleich sind, dann entstehen da immer so enge Partien, wo die Spieler sich auf den Füßen stehen. Dann hat jeder immer so einen direkten Gegenspieler. Das hattest du bei dieser WM sehr viel seltener. Da gab es ja, wie wir gerade gesprochen haben, die Dreierkette, die Fünferkette. Deutschland hat 4-3-3 gespielt, auch mal 4-2-3-1. andere Teams haben 4-3-2, 3-1-2 gespielt und so weiter und so fort. Also da gab es dann selten so Teams, die sich gegenseitig blockiert haben. Und natürlich, das muss man immer wieder nennen, war auch eine WM des Klimas. Viele Tore sind in der letzten Viertelstunde gefallen und das hat natürlich den Schnitt auch nochmal hochgetrieben.
Alle haben ja vorher gesagt, gerade wegen des Klimas wird es vielleicht ein bisschen langsamer, man wird sich die Kraft einteilen, aber gerade eben bei diesen wilden Spielen und auch bei vielen anderen scheint es systematisch zu sein, dass man ganz enorm schnell umschaltet und man hat in vielen Interviews mit Trainern auch gehört, immer wieder BVB und Klopp. Ist das so ein Trend, der sich durchsetzt, dieses schnelle Umschaltspiel?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein Trend ist, das gibt es ja schon länger. Es ist natürlich wichtig, also man hat jetzt bei dieser WM gesehen, gerade Deutschland war ja das Team, was am besten noch Ballbesitzspiel mit Vertikalspiel, mit schnellem Umschaltspiel verbunden hat. Und das ist natürlich dann immer gefährlich, gerade wenn man beides beherrscht und dem Gegner gegenüber nicht ausrechenbar ist. Ich tue mich immer schwer damit dann zu sagen, dass dieser eine Ansatz dem anderen Ansatz überlegen ist. Es kommt immer darauf an, wie man es füllt so. Also Moment, auch nach der Champions-League-Saison war das Umschaltspiel besser, einfach weil Teams wie Atletico oder Real Madrid das besser gefüllt haben. Aber es kann natürlich sein, dass nächstes Jahr dann plötzlich wieder der Ballbesitz-Fußball kommt, weil die Bayern plötzlich wieder einen Sprung machen. Man weiß es nicht.
Also wenn man das Mittelfeld auslässt, wie viele Mannschaften, das heißt, dann heißt das nicht unbedingt, dass man nicht die Klasse im Mittelfeld hat.
Nee, das heißt es nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Sache, die dem Klima geschuldet war. Ich glaube, das sieht man wieder anders, wenn die Bundesliga und die Champions League losgeht. Es gab überhaupt sehr viele Teams, die haben entweder sehr tief gestanden oder sehr hoch gepresst. Es gab wenige Teams, die so ein klassisches, man nennt das Mittelfeldpressing, gespielt haben, die dann um den Mittelkreis herum den Zugriff suchen wollen. Das ist nämlich sehr kraftraubend und das haben auch die Teams, die es gespielt haben, haben es auch nicht komplett durchgehalten. Bestes Beispiel war Algerien, die leider dann am Ende in der Verlängerung komplett eingebrochen sind. Deswegen würde ich da das jetzt gar nicht als Trend sehen, ich würde das als brasilianische Eigenheit sehen, dass man versucht hat, eher so einzelne Pressing-Nadelstiche zu setzen, anstatt unbedingt im Mittelfeld da die Kontrolle haben zu wollen oder im Mittelfeld das Pressing zu spielen.
Was sich auch im Mittelfeld gezeigt hat, war, dass solche Schönspieler, quasi früher nannte man die Regisseure, die Zehner, eigentlich kaum vorhanden waren. Und wenn, dann so wie zum Beispiel Özil oder Oscar bei Brasilien, haben die auf anderen Positionen gespielt. Und dafür wurden sehr viele solche defensiven, robusten, körperbetonten Spieler aufgestellt. War das eine WM, bei der die Schönspieler auf dem absteigenden Ast waren?
Die Schönspieler wurden wieder, würde ich sagen, eine Abteilung nach vorne geschickt. Ich würde fast sogar sagen, also nicht ein Revival des Zehners, das stimmt schon nicht, aber es gab ja auch dann andere Gegenbeispiele, jetzt Neymar, James Rodriguez, auch Robben so zum Teil, der ja auch so eine Halbstürmer, Halb-Außenrolle gespielt hat. Das stimmt schon, dass im defensiven Mittelfeld sehr stark auf Zerstörung gesetzt wurde bei vielen Teams. Argentinien ist da ein Beispiel. Andererseits aber auch, dass weiter vorne sehr viele Dribbler, sehr viele kleine Spieler mit Technik eine sehr tolle WM gespielt haben.
Und taktisch, du hast das vorhin angesprochen, bringt jede WM so ein bisschen was mit. 2010 war es das 4-2-3-1-System, was die Spanier ja zur Perfektion getrieben haben, auch die Deutschen damals. Was bleibt taktisch von dieser WM übrig?
Auf jeden Fall die Fünferkette, das hatten wir schon besprochen. Was noch vielleicht hängen bleibt, ist die Variabilität einfach, also dass es nicht mehr diesen einen Ansatz gibt, sondern dass es viele Ansätze gibt und viele Wege nach Rom führen. So. Und auch, dass am Ende mit Deutschland das Team gewonnen hat, das die meisten Ansätze verbindet, das war dann vielleicht auch folgerichtig aus taktischer Sicht.
Tobias Escher hat für uns die Taktiktrends der WM eingeschätzt. Er betreibt den Blog spielverlagerung.de und ich sage danke, Tobias.
Ich danke.
Und wir machen gleich weiter mit unserem WM-Schwerpunkt und sprechen mit Colinas Erben über die Schiedsrichterleistung bei der WM nach Cromeo mit Come Alive. Die Doppelstunde Sport hier bei Detektor FM. Phantomelfmeter, ungeahndete Fouls, Freistoß-Sprays. Auch die Schiedsrichter, die haben bei der WM für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Nicht zuletzt, weil sie die Spieler auffällig, unauffällig geleitet haben und so extrem viele harte Szenen laufen ließen. Negativer Höhepunkt war sicherlich der Wirbelbruch des brasilianischen Superstars Neymar nach einer Attacke von hinten und so entbrannte nach dem Viertelfinal eine veritable Schiedsrichterdebatte. Und über die Leistung der Unparteiischen und die Aufreger des Turniers spreche ich mit Alexander Feuerheld. Er betreibt zusammen mit Klaas Rehse den Podcast Colinas Erben, in dem sie wöchentlich über das Fußballschiedsrichterdasein sprechen. Hallo Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
So ein Finale wie gestern, kannst du das eigentlich genießen oder kommt da dann doch irgendwie immer der Schiri-Chefkritiker durch?
Letzteres, ganz klar. Ich habe vor dem Fernseher gesessen, hatte meinen Laptop aufgebaut und habe noch so ein bisschen Live-Tweets geschrieben zum Finale, zu den Schiedsrichterentscheidungen. Das lenkt dann zum einen so ein bisschen davon ab und führt in jedem Fall dazu, dass man so ein Spiel A, nicht mehr wirklich genießen kann und B, sehr, sehr stark auf den Schiedsrichter guckt, stärker als ich sonst tue. Ich gucke eigentlich immer so ein bisschen auf ihn, aber bei dieser Weltmeisterschaft war das natürlich in verstärktem Maße der Fall.
Und der Schiedsrichter, der Italiener Rizzoli, hat eigentlich ganz gut angefangen, hat eine ordentliche Partie gemacht, ein bisschen viele Karten verteilt, aber irgendwann ist es ihm dann entglitten, oder?
Entglitten ist mir zu stark, ehrlich gesagt. Man hat schon gesehen, dass es mit dem Kartenmanagement so ein bisschen schwierig geworden ist. Gerade zum Schluss hin gab es dann noch einige Situationen, wo ich sagen würde, da hat er eigentlich keinen Spielraum mehr gehabt, die Karten nicht zu zeigen. Eigentlich, auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja nun recht typisch für diese WM gewesen, dass infolge einer FIFA-Direktive die gelben Karten möglichst spät und möglichst rar zu zeigen, das dazu geführt hat, dass die Schiedsrichter eben teilweise etwas arg großzügig vorgegangen sind. Viele Spieler hat das härter werden lassen. Gestern fand ich das eigentlich nicht. Diese sogenannten fußballtypischen Härten, wie das so ein bisschen im Schiri-Jargon heißt, hat Rizzoli durchaus akzeptiert. Ich meine, beide Mannschaften haben das auch angenommen. Aber wie gesagt, gerade zum Schluss, als es zum Foul kam von Mascherano, danach von Agüero und da gab es noch ein taktisches Foul, das sind Geschichten gewesen, da hätte ich mir eigentlich gelb beziehungsweise dann in der Konsequenz gelb-rot gewünscht. Hab den Spielraum da nicht mehr gesehen. Das war sicherlich schwierig. Aber wie gesagt, nichts Untypisches für diese Weltmeisterschaft.
Genau, du sagst es ja gerade, es fing auch schon mit Diskussionsstoff an, eigentlich diese WM. Eröffnungsspiel Brasilien, Kroatien, das war ein Gastgeschenk für Fred, oder? Der Elfmeter.
Es war natürlich keiner und es ist immer schwierig für Schiedsrichter, wenn ein Turnier so beginnt, wenn man sofort im Mittelpunkt der Diskussion steht. Sehr, sehr unglücklich. Das ging in den folgenden Tagen auch noch so weiter. Sofort Riesendebatten um die Unparteiischen bei der Weltmeisterschaft. Das hasst eigentlich jeder Schiedsrichter, so wie der Teufel das Weihwasser hasst. Keine gute Sache natürlich. Und das wäre sicherlich anders zu wünschen gewesen, das ist ganz klar. Also der Beginn war sicherlich nicht so gut. Hat sich dann beruhigt. Im Achtelfinale gab es eigentlich kaum Diskussionen darüber. Aber insgesamt ist natürlich insbesondere über diese sogenannte FIFA-Direktive mit den gelben Karten relativ viel gesprochen worden. Und wie ich meine, durchaus auch zu Recht.
Genau, also diese Ansage, man soll doch ein bisschen viel laufen lassen, das klingt ja eigentlich erstmal nach einem guten Plan. Spiel laufen lassen, soll ein bisschen Härte drin sein, nicht so viele Karten, damit jemand gesperrt wird, aber es hat sich dann eigentlich ins Negative verdreht, oder?
Das finde ich auch. Muss ich die FIFA zunächst mal so ein bisschen in Schutz nehmen und vielleicht ein bisschen weiter ausholen an der Stelle. Es ist so, dass 25 Schiedsrichter aus der ganzen Welt zusammengezogen worden sind für diese Weltmeisterschaft. Das Problem dabei ist ein bisschen, die sehen sich sonst nicht. Es ist also anders als in der Bundesliga, wo so eine kontinuierliche Aufstellung an Schiedsrichtern existiert. Denen muss man irgendwas an die Hand geben, woran sie sich zu halten haben, wonach sie sich zu richten haben. Da kann man natürlich sagen, pfeift vielleicht insgesamt ein bisschen kleinlicher, achtet hierauf und darauf oder pfeift ein bisschen großzügiger. Wir wollen kein Turnier, wo die Karten nur so fliegen. Das ist offensichtlich die Anweisung gewesen und nicht nur offensichtlich, es hat diese Direktive gegeben. Es ist vollkommen unstrittig. Wir haben das aus absolut zuverlässigen Quellen erfahren. Man hat es ja auch gesehen, dass es so gewesen ist, dass also wirklich eindeutige taktische Fouls nicht mit Gelb bestraft worden sind, wo klar zu erkennen war, das ist anders, als es normalerweise der Fall ist. Das ist auch anders, als es die Schiedsrichter gewohnt gewesen sind. Es ist noch eine weitere Direktive dazugekommen, die betrifft das Stellungsspiel, das Positionsspiel der Schiedsrichter, die deutlich mittiger sich bewegt haben als bei anderen Turnieren, als sie das üblicherweise gewöhnt sind, damit sie mehr Spielnähe haben. Das ist dann damit erkauft worden, dass sie auf dem Weg rumgestanden haben. Also insgesamt war das, glaube ich, sehr unglücklich, selbst wenn Massimo Busacca letztlich gesagt hat, dass es weniger gelbe Karten gegeben hat, lag wörtlich an den Spielern, dem entgegengebrachten gegenseitigen Respekt. Das klingt erstmal gut und schön. Fakt ist aber, es sind einfach viele Karten nicht gezeigt worden, wo man, glaube ich, nicht nur aus Schiedsrichtersicht sagen muss, die wären besser gezeigt worden. Es hat einfach zu überflüssigen Härten geführt und hat weniger am Respekt gelegen. Ich meine, klar, wenn ich vorgesehene Karten nicht zeige, habe ich insgesamt weniger, aber ob das immer durchweg so positiv gewesen ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Also die Linie, auf die die Schiedsrichter da eingeschworen worden sind, halte ich für kritikabel. Sie haben sich in gewisser Weise als Hypothek herausgestellt. Angesichts dieser Hypothek bin ich insgesamt sogar noch ganz zufrieden mit den Schiedsrichterleistungen. Das ist für die nämlich auch nicht immer ganz leicht gewesen, sich daran halten zu sollen, weil es eigentlich auch ihrem gewohnten Pfeifstil vielfach widersprochen hat. Und das kam von Praktikern, kam von Massimo Busacca, der ja nun früher selbst hochklassig gepfiffen hat, finde ich sehr fragwürdig. Und die entsprechende Reaktion von Seiten der DFB-Schiedsrichterfunktionäre ist dann auch entsprechend ausgefallen. Da kann man davon ausgehen, dass das so für die Bundesliga nicht übernommen werden wird.
Den großen Höhepunkt hat diese Diskussion ja im Viertelfinale mit dem Foul an Neymar gefunden, der sich dabei den Wirbel gebrochen hat. War das wirklich gerade dieses Foul die logische Folge dieser Härten, die zugelassen wurde, oder war das einfach nur Pech in der Situation?
Das war aus meiner Sicht zu einem sehr, sehr großen Teil Pech. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, in so einer aufgeregten Debatte dann versachlichend einzugreifen. Bei Neymar ist es so gewesen, wenn man sich dieses Foulspiel anguckt, aus der Realgeschwindigkeit heraus wäre, glaube ich, kein Mensch auf die Idee gekommen, dass das ein schwerwiegendes Foul gewesen sein könnte. Der Kolumbianer ist da mit leicht vorgestreckten Beinen in den Zweikampf gegangen, hat sogar noch zum Ball geguckt, dann wird Neymar natürlich gefoult, fällt, glaube ich, auch noch sehr unglücklich. Das Spiel läuft wegen Vorteil erstmal weiter und dann stellt der Schiedsrichter fest, der hat sich da verletzt. Klar, das ist ein Spiel gewesen und das war das eigentliche Problem, wo der Schiedsrichter von vornherein Mühe hatte, da Ruhe reinzubringen. Er hat viel zu großzügig gepfiffen, auch ist viel zu großzügig gewesen, gerade mit den gelben Karten. Da hat man gesehen, dass diese Direktive einfach ihre negativen Folgen zeitigen kann und zum Schluss ist es ihm wirklich komplett aus dem Ruder gelaufen. Dann passiert natürlich in so einem Klima auch mal so ein Foul wie das an Neymar, aber das Foul selbst, das Foul an sich war aus meiner Sicht nicht so schwerwiegend, wie es hinterher betrachtet wurde, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, eher unglücklich als wirklich brutal. Wenn man sich die Fußballregeln anguckt, da steht in der Regel 12 drin, man unterscheidet zwischen fahrlässig, zwischen rücksichtslos und zwischen brutal. Man wird dieses Foulspiel irgendwo zwischen fahrlässig und rücksichtslos einordnen können. Gelb hätte ich auch gerne gesehen, aber rot fand ich auch im Nachhinein von der Forderung her überzogen, selbst wenn sie von vielen Experten da gestellt worden ist, diese Forderung.
Neben der FIFA-Direktive gab es ja noch ein paar Erneuerungen bei dieser WM. Eins, durchaus diskutabel im Vorfeld, war dieses Freistoßspray oder der Rasierschaum. Das sah doof aus, durchaus, aber es hat geholfen, oder?
Man muss zunächst mal davon ausgehen, dass es ein Problem gibt, wenn sowas eingeführt wird. Und dieses Problem soll darin bestanden haben, dass sich die Mauer zu früh nach vorne bewegt. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich sehe dieses Problem eigentlich nicht. Es gab früher im Fernsehen immer diese virtuellen Kreise, die eingeblendet worden sind, wann immer es einen Freistoß in Tornähe gegeben hat. Da hat man dann immer, oh Wunder, gesehen, die stehen ja eigentlich alle weit genug weg. Reden wir nicht über ein paar Zentimeter, auf die kommt es eigentlich nicht an. Das Fernsehen hat diese virtuellen Kreise irgendwann wieder abgeschafft, sicherlich auch deshalb, weil man eben gemerkt hat, das ist eigentlich alles gar nicht so dramatisch. Dann wird dieses Spray eingeführt und plötzlich heißt es, jetzt gehen die nicht mehr nach vorne beim Freistoß. Wie gesagt, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das vorher auch nicht so gewesen ist. Es ist immer so eine Annahme, die es in der Öffentlichkeit gibt. Da ist ein Problem, dem müssen wir jetzt irgendwie beikommen, das müssen wir jetzt objektivieren. Ich glaube, das war eigentlich gar nicht erforderlich. Mein Problem aus Schiedsrichtersicht damit ist so ein bisschen, der Schiedsrichter muss sich bücken, es vergeht natürlich eine Menge Zeit. Und letztlich muss man sagen, also ein Schiedsrichter, der die Autorität nicht hat, einen Abstand durchzusetzen beim Freistoß, hat da sein Problem. Das ist auch mit dem Freistoßspray nur sehr bedingt in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, als die gelben und roten Karten 1970 eingeführt worden sind bei der Weltmeisterschaft, damals haben viele ältere Kollegen, mit denen ich heute noch Kontakt habe, gesagt, was ein Quatsch, sowas brauchen wir nicht, Plastikkärtchen. Wir haben unsere Hände, wir können den Spielern sehr gut anzeigen, wann sie verwarnt sind und wann sie vom Platz müssen. Heute würde jeder sagen, gelbe und rote Karten, darauf zu verzichten, darauf käme einfach gar keiner mehr. Vielleicht sagt man dasselbe dann auch in ein paar Jahren von dem Freistoßspray. Es ist noch ungewohnt. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch skeptisch, aber insgesamt, das muss ich zugeben, ist die Bilanz wahrscheinlich eher positiv.
Eine Bilanz, die auch positiv ist, ist die der Torlinientechnik, aber vor allem, weil sie meistens doch nicht zum Einsatz kam, irgendwann am Ende nicht mal mehr eingeblendet wurde. Ein Spiel gab es, Frankreich, als das Tor von Benzema eigentlich nicht aussah wie hinter der Linie. Also das ist der einzige Fall, in dem wir drüber reden können, aber auch das hat sich bewährt, oder?
Bei der Torlinientechnologie muss man dazu sagen, dass sie von den deutschen Erst- und Zweitligisten vor kurzem ja abgelehnt worden ist mit der Begründung, es ist zu teuer dafür, dass sie eigentlich nur so ganz, ganz selten zum Einsatz kommt. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, denn es gibt wirklich nicht viele Fälle, wo sie gebraucht wird. Bei der Weltmeisterschaft gab es diesen einen spektakulären Fall, wie gesagt beim Spiel Frankreich gegen Honduras. Da hat sie sich natürlich bewährt. Es gab einen Riesenraunen im Stadion, als das Tor dann letztlich gegeben wurde. Und da muss man dazu sagen, ich hatte nach keiner einzigen Zeitlupe den Eindruck, dass der Ball tatsächlich vollständig hinter der Linie war, wie das ja der Fall sein muss, damit ein Tor gültig ist. Also da muss man wohl sagen, das ist gut angekommen. Das hat sich tatsächlich auch gelohnt. Wenn man so eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellt, ist das sicherlich diskutabel, aber das hat sicherlich nichts Negatives nach sich gezogen. Auch deshalb, weil sie natürlich in Echtzeit funktioniert. Das heißt, die Schiedsrichter bekommen ein Signal auf ihre Uhr. Das Spiel muss dafür nicht unterbrochen werden. Das finde ich immer eine Voraussetzung für so eine technische Neuerung, dass das Spiel seinen Charakter an sich nicht verliert. Und das scheint mir bei der Torlinientechnologie der Fall zu sein. Es geht einfach alles sehr, sehr schnell. Und deswegen würde ich da sagen, ja, das war sicherlich positiv.
Dann reden wir nach all der Technik doch nochmal über die Männer, die dort eben auf dem Platz stehen, die Schiris. Gibt es so einen, den du herauspicken würdest, wo du sagst, das ist der Schiedsrichter des Turniers gewesen?
Eigentlich nicht, wobei ich insgesamt sagen muss, wie schon angedeutet, dass die Schiedsrichter trotz der Hypotheken, die sie eigentlich seitens der FIFA-Schiedsrichterkommission mit auf den Weg bekommen haben, ihre Aufgabe insgesamt ordentlich gelöst haben. Eine Sache ist mir ganz besonders wichtig. Es ist im Vorfeld sehr viel darüber diskutiert worden, ob es richtig ist, ob es sein muss, dass es viele Schiedsrichter dort gibt, die aus kleineren Kontinentalverbänden kommen oder aus Ländern mit nicht so starken Ligen. Da hat man dann befürchtet, dass es wie bei mancher Weltmeisterschaft in der Vergangenheit dazu kommen würde, dass die Spiele verpfeifen. Das ist eigentlich nicht der Fall gewesen. Wenn man jetzt überlegt, dass Rafshan Ramzan Ermatov aus Usbekistan inzwischen WM-Rekordschiedsrichter ist, dann muss man ja sagen, der Mann kommt jetzt nun wirklich nicht aus einem Land, das man als Fußball-Großmacht bezeichnen könnte, und der hat seine Aufgabe auch gut gelöst. Das gilt für einige andere Schiedsrichter auch. Die haben ihren Job letztlich nicht schlechter erledigt als die Schiedsrichter aus den großen Ligen auch. Und wenn wir darüber sprechen, müssen wir natürlich sagen, gerade bei diesem Spiel zwischen Brasilien und Kolumbien, dass dem spanischen Schiedsrichter so aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist ein Mann, der pfeift sonst in der obersten spanischen Liga. Das ist ein international erfahrener Mann und dem ist das passiert und nicht einen aus dem sogenannten kleineren Land. Das ist für mich die ja eigentlich positive Nachricht, was die Schiedsrichter betrifft bei diesem Turnier, dass dieser Proporz, dieses Proporz-Prinzip, das eben ganz ähnlich funktioniert wie bei den Mannschaften auch, dass man also sagt, wir haben einen festen Schlüssel, den wir anwenden bei der Aufteilung der Schiedsrichter auf die Kontinentalverbände, wie bei den Mannschaften, wie gesagt, eben auch, dass das eigentlich funktioniert hat und auch besser funktioniert hat, als es insgesamt befürchtet worden ist. Bei den Schiedsrichtern ansonsten muss ich sagen, also ich bin ein großer Fan von Howard Webb, der auch bei dieser Weltmeisterschaft, finde ich, sehr gut gepfiffen hat. Das ist einfach einer, den ich sehr, sehr gerne sehe, weil seine ganze Art, die Linie, die er an den Tag legt, sein Laufvermögen, sein Positionsspiel wirklich großartig sind. Den habe ich gerne gesehen. Aber es gab auch ansonsten wirklich, glaube ich, positivere Leistungen, als das in der Öffentlichkeit insgesamt so durchgegangen ist.
Das sagt Alexander Feuerherr. Zusammen mit Klaas Rehse betreibt er den Podcast Colinas Erben. Und einmal die Woche sprechen sie da über den Fußball aus Sicht der Schiedsrichter. Und ich sage danke dir, Alex.
Ich habe zu danken und wünsche noch einen schönen Tag.
So, und wenn Sie jetzt noch ein bisschen mehr über Fußballschiedsrichter erfahren wollen, dann lege ich Ihnen nicht nur den Podcast Colinas Erben ans Herz, sondern auch den Dokumentarfilm Referees at Work. Super interessante Einblicke dort, vor allem, weil man erstmals den Funkverkehr zwischen den Offiziellen hört und man glaubt gar nicht, was die so vom Stapel lassen. Doppelstunde Sport hier bei Detektor FM und wir gehen rein in die zweite unserer Stunden und da gibt's ein bisschen weniger WM, aber immer noch Fußball, denn wir sprechen über Homophobie im Fußball, war ja nicht nur bei der WM ein Thema, gab es mehrere Untersuchungen der FIFA, sondern auch ziemlich genau vor 6 Monaten hat sich der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat sein Coming Out gehabt und was sich verändert hat in diesen 6 Monaten, ob sich etwas verändert hat, das bespreche ich mit meinen Kollegen Florian Faken und Philipp Weißkirch, die haben nämlich genau zu diesem Thema recherchiert und dann heißt es mal wieder alles außer Fußball und da sprechen wir immer über die Sportligen in Deutschland, die so ein bisschen im Schatten des allmächtigen Fußballs stehen. Diesmal die BeCo Basketball Bundesliga, Geschäftsführer Jan Pommer wird uns da Rede und Antwort stehen, aber im Schatten der WM stehen sie eben doch ein bisschen und deswegen sprechen wir nochmal über die WM und zwar nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus sozialer, nämlich die Proteste, die in Brasilien stattgefunden haben und ob die aber wirklich so groß waren, wie wir das immer gesehen haben oder das dargestellt wurde oder ob wir das auch ein bisschen überschätzt haben, darüber sprechen wir gleich mit dem brasilianischen Politikwissenschaftler Joao Ferres Jr. Und das ganze Interview gibt es in knapp 6 Minuten. Jetzt erstmal Jack White und Lazaretto. Die Doppelstunde Sport hier bei Detektor FM. 1 Million Menschen waren im Juni 2013 in Brasilien auf den Straßen. Sie protestierten damals gegen Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr, gegen soziale Missstände und gegen die Fußball-Weltmeisterschaft. Auch vor dem Turnier gab es wieder Proteste in Brasilien, aber die ebbten relativ schnell ab, als die WM endlich startete. Und das ist nur logisch, meint der Politikwissenschaftler Joao Ferres Jr. Er lehrt an der Universität in Rio de Janeiro und hat sich mit der Protestbewegung beschäftigt. Professor Ferres, Brasilien hat 10 Milliarden Euro für diese WM ausgegeben. Es gab riesige Proteste im Vorfeld 2013 und direkt vor der Weltmeisterschaft. Und die Medien in Europa, die waren sich ja eigentlich sicher, dass die Proteste während der WM weitergehen. Doch mit dem Beginn des Turniers, da wurde es auf einmal ruhiger. War die Fußballleidenschaft der Brasilianer doch stärker als ihre Wut?
Ich denke, die ganze Wahrnehmung der Proteste im Ausland ist etwas verzerrt. Und das liegt zum Teil daran, wie die brasilianischen Medien darüber berichtet haben. In Ihrer Frage haben Sie bereits die Proteste im Juni 2013 mit der WM in Verbindung gebracht. Und Sie beschreiben es so, als ob die Proteste von da an bis zur WM weitergegangen wären. Beides ist nicht richtig. Ich habe die Proteste studiert und auch die Medienberichterstattung. Und was im Juni vergangenen Jahres passiert ist, das war im Juli schon vorbei. Und die kleinen Proteste direkt vor vor der WM, die waren ganz anderer Natur. Außerdem war bereits bei den Protesten vor einem Jahr die WM überhaupt nicht das Hauptthema. Die Art, wie sie es beschreiben, ist, dass die WM der Grund für die Proteste war, das Hauptproblem der Protestler. Das ist aber nicht der Fall.
That protesters, you know, rallied against. And that's not the case.
Heißt das, wir als Medien haben den Zusammenhang zwischen der WM und den Protesten überschätzt?
Definitely, yes. Yes.
Definitiv ja. Ich glaube nicht, dass die brasilianischen Medien den Zusammenhang überschätzt haben. Aber sie haben die Proteste und die WM auf eine Art dargestellt, die die Leute überzeugen sollte, dass das Turnier ein großer Fehler war. Sie taten auch so, als stünde hinter den Protesten eine Art Weltanschauung oder, wie sagt ihr auf Deutsch, Zeitgeist. Das ganze Klima diente dazu, eine Art Krise zu erzeugen, politisch und sozial. Und die WM war ein Teil davon.
Sie haben über das ganze Thema auch einen Artikel geschrieben und interessant fand ich, weil da auch die Wahrnehmung ganz anders ist hierzulande, dass wir dachten, eine Mehrzahl der Brasilianer würde die Proteste mittragen. Sie aber schreiben, das wäre größtenteils die Mittelschicht gewesen.
Look, Brazil has 200 million people now.
Schauen Sie, Brasilien hat 200 Millionen Einwohner. Auf dem Höhepunkt der Proteste im Juni 2013 waren vielleicht 1 Million Menschen auf der Straße. Zusammengenommen ist das nicht einmal 1% der Bevölkerung. Und wenn Sie untersuchen, wer in großen Städten wie Rio oder São Paulo unter diesen Protestlern war, sehen Sie, diese Leute waren größtenteils aus der Mittelschicht und gut ausgebildet. Ihre Bildung und ihr Einkommen liegen über dem brasilianischen Durchschnitt. Also das war schon die Mittelschicht. Das ist Fakt.
More to the middle class. Yes, that's a fact.
Aber warum haben sich dann gerade die ärmeren Bevölkerungsschichten und die Arbeiter nicht an den Protesten beteiligt?
You have to understand that this protest wave started, you know, with.
Sie müssen verstehen, dass diese Protestwelle mit einem kleinen Protest begann, der von einer Gruppe organisiert wurde, die sich für einen kostenlosen Nahverkehr in São Paulo einsetzte. Diese Proteste zogen etwa 2000 Menschen an. Aber die Demonstration wurde von der Polizei brutal niedergeschlagen. Also organisierten sie 2 Tage später eine neue Demo und wieder gab es viele Repressionen seitens der Polizei. Und die Meldungen darüber, die in den sozialen Medien rumgingen, zogen noch mehr Menschen an. Und danach organisierte diese Bewegung neue Demonstrationen Tag für Tag. Und so wuchs auch die Zahl der Menschen, die mitmachten. Viele dieser Menschen hatten aber mit dem eigentlichen Protest für den kostenlosen Nahverkehr nichts zu tun. Das waren meist Leute aus der Mittelschicht, die Zugang zum Internet und sozialen Medien hatten. Die Arbeiter protestieren aber normalerweise auf traditionelle Wege, also über Gewerkschaften oder Gruppen, deren Ziele ihre Arbeitswelt betreffen. Die waren also nicht da. Das waren junge Menschen, die auf Facebook und Twitter sind und auch Zeit haben, dahin zu gehen. Denn die meisten dieser Demos fanden zu normalen Arbeitszeiten statt. Diese Leute sind grundsätzlich gegen das System oder Autonome. Und wenn Sie schauen, wogegen sich deren Proteste richteten, hatte das nichts mit kostenlosem Nahverkehr zu tun. Diese Forderungen wurden schnell erfüllt. Die Fahrpreiserhöhungen wurden schon nach ein paar Tagen des Protests wieder zurückgenommen, aber die Demonstrationen wuchsen. Die ursprüngliche Bewegung für den Nahverkehr stieg da jedoch aus. Was also noch übrig blieb, waren viele unorganisierte Leute und deren Protest hielt sich dann noch 2 oder 3 Tage. Ohne die Organisation der Nahverkehrsleute konnten die nicht mehr lange durchhalten.
Rested there, you know, the thing that remained was just a bunch of people that were unorganized. And that kind of protest, you know, lasted for 2 or 3 days. And then it went away.
Aber einige Punkte, gegen die Sie demonstriert haben, die haben sich doch trotzdem nicht geändert. Etwa das Gesundheits- oder das Bildungswesen. Glauben Sie, wenn die WM vorbei ist, dann werden diese Proteste wiederkehren?
I'm not sure what you're talking about here.
Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht genau, worüber Sie gerade sprechen. Die Forderung nach einem besseren Gesundheits- und Bildungswesen im Juni 2013 oder danach?
Are you talking about protests that happened after that?
Also im Moment spreche ich über die Proteste direkt vor der Weltmeisterschaft, als die Menschen erneut auf die Straßen gingen und riefen, dass die Milliarden für die WM besser ins Gesundheitswesen geflossen wären.
Aber Alex, die Zahl der Protestler direkt vor der WM war lächerlich, nicht wahrnehmbar. Es gab keine Protestwelle vor der WM. Das ist eine falsche Betrachtungsweise dessen, was passiert ist. Hier und da haben Leute protestiert und die Medien haben eine Menge darüber berichtet. Das war lächerlich. Ich habe das selbst auf einem Fernsehsender gesehen, der sehr politisiert ist. Die sind mit einem Helikopter über eine Demonstration geflogen, die eine Hauptstraße in São Paulo lahmgelegt hat. Und da waren ca. 200 Menschen.
A major avenue in São Paulo, and you had like 200 people there.
Lassen Sie uns an diesem Punkt noch einmal auf die WM zurückkommen. Die ist ja nun vorbei und ich habe einige Studien auch zur Weltmeisterschaft in Südafrika gelesen und darin stand, dass eine Mehrheit der Bevölkerung dort sagt, dass die WM gar keinen oder sogar einen negativen Einfluss auf ihr Leben hatte. Glauben Sie, dass die Brasilianer in ein paar Jahren genauso denken?
Ich weiß es nicht, aber ich denke, die Fußballfans freuen sich über neue Stadien. Die waren in schlechtem Zustand und wurden alle renoviert. Ich denke, das ist ein Plus für den brasilianischen Fußball. Und 10 Milliarden Euro ist nicht so viel Geld, wenn man das brasilianische Bruttoinlandsprodukt betrachtet und den Staatshaushalt oder sogar den Bildungs- und Gesundheitshaushalt. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Diese Menge Geld würde überhaupt keine der Probleme des Gesundheits- oder Bildungswesens lösen, so wie viele Leute das behauptet haben. Das macht keinen Unterschied. Natürlich kann man das als politisches Argument gegen die WM anführen oder gegen die Staatsregierung, wobei das meiste Geld für die Infrastrukturprojekte von den Kommunen und den Bundesstaaten kam. Deswegen denke ich, dass in dieser Debatte vieles verzerrt wird. Die Leute benutzen das Geld als Argument, aber in der Realität ändert das nichts. Deswegen denke ich nicht, dass das bei den Wahlen eine große Rolle spielen wird.
Damit wären wir auch bei meiner letzten Frage. Die Präsidentschaftswahlen finden ja im Oktober statt und Sie glauben also nicht, dass das nochmal ein Thema sein wird, die WM?
I don't think so, you know.
Ich glaube, das hätte passieren können, wenn die WM ein Desaster geworden wäre. Aber die Organisation war gut und alle scheinen glücklich zu sein. Deswegen kann man dieses Argument schwierig für politische Auseinandersetzungen nutzen. Sie können ja nicht die Präsidentin dafür verantwortlich machen, dass Brasilien im Halbfinale besiegt wurde. Das wäre albern. Man muss dumm sein, um sie für die Fehler des Teams verantwortlich zu machen. Die WM an sich war okay. Wofür könnte man sie also sonst verantwortlich machen? Dass die Stadien Geld gekostet haben? Das Geld kam gar nicht aus ihrer Regierung. Und zu sagen, Brasilien hätte seine Stadien nicht renovieren sollen, ist auch ein schwieriges Argument. Denn die Leute mögen Fußball und freuen sich, in ein schönes Stadion gehen zu können.
It's kind of a tricky argument to make, because people, you know, also like soccer and they enjoy having a good arena to go to.
Professor Joao Ferres Jr., thank you for being on our show.
Thank you for having me, Alex.
Stuck in my teeth war das von den Circle Waves hier bei der Doppelstunde Sport. Und die WM, die schieben wir jetzt mal ein bisschen beiseite, über die haben wir heute genug geredet. Wir bleiben aber noch beim Fußball und sprechen über das Thema Homophobie. Denn vor ziemlich genau 6 Monaten hatte der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzelsberger sein Coming Out. Und meine Kollegen Florian Faken und Philipp Weißkirch, die haben jetzt versucht herauszufinden, was sich seitdem geändert hat in deutschen Stadien. Waren in vielen Stadien unterwegs, haben viele Leute getroffen und berichteten uns heute Nachmittag von den Ergebnissen ihrer Recherche. Ich sage Philipp, Flo, grüßt euch.
Hi.
Hey.
Eure Recherche, die begann ja mit einer Meldung, die ziemlich genau vor 6 Monaten rauskam. Thomas Hitzelsberger hatte sein Coming Out in einer Zeitung. Es war vorher klar natürlich, dass es schwule Fußballer gibt. Er war aber eben der erste und gerade Nationalspieler, der sich öffentlich dazu geäußert hat. Trotzdem gab es eine riesen Medienlawine. Hat euch das verwundert, dass das noch so ein Thema ist heutzutage?
Also verwundert hat es mich eigentlich nicht, weil es war klar, sobald der Erste sich outet auf dem Level quasi der Karriere, was der Mann erreicht hat, war klar, dass das jeden interessieren wird. Und das war ja auch ein Riesenscoop, den die Wochenzeitung da gelandet hat. Und da war klar, wer der Erste ist, der wird auf jeden Fall intensivst beäugt werden.
Ein schwuler Oberbürgermeister ist kein Problem, ein schwuler Außenminister ist kein Problem, aber Fußball, da regen sich die Leute auf. Warum hat das immer noch so einen Sonderstatus?
Weil Fußball eben nicht das Gleiche ist wie Politik oder Kultur. Im Fußball, haben wir auch in unserer Recherche immer wieder gehört, da fassen sich die Leute gegenseitig an. Es ist hochkörperlich. Es ist eben nicht so, dass nur die Hand geschüttelt wird, sondern wir haben das ja gestern auch im WM-Finale gesehen. Da geht es mit richtig harten Bandagen zu. Und gerade weil es so hart ist, man sagt ja immer, Schwule seien weich. Man verbindet Attribute mit denen, die sie eigentlich gar nicht haben. Hits the hammer, ja. Der Mann war alles andere als weich. Und trotzdem verbindet man das mit Schwulsein. Und das ist einfach falsch. Und deswegen gibt es das im Fußball noch.
Wer ins Stadion geht regelmäßig, der kennt das ja in der Tat, diese Schwuchtelrufe oder das war ein schwuler Pass von den Tribünen. Die Fußballer hören ja alles Mögliche oder kriegen alles Mögliche um die Ohren. Die werden das wahrscheinlich ausblenden können. Aber ihr habt ja, seid tiefer reingegangen, ihr habt Fanvereine besucht, die sich damit auseinandersetzen. Was ist deren Erfahrung jetzt abhängig von blöden Sprüchen im Stadion mit Homophobie?
Also wenn man zunächst den Deutschen Fußballbund dazu befragt und den Dr. Stefan Osnabrügge, mit dem wir uns länger unterhalten haben, der sagt natürlich, jedes Wort, also jeder Ruf Schwuchtel oder schwule Sau oder was da auch immer fallen mag, ist natürlich eine Formulierung des Schlechten zu viel. Aber er sagt eben auch, er würde nicht jedem, der das ruft, unterstellen, quasi homophob zu sein, weil eben das Stadion auch so ein Raum ist, wo man sowas mal ausleben kann und jeder meint es nicht unbedingt böse. Bei den Fanclubs, die offen schwul sind, zum Beispiel die Hertha-Jungs, die wir besucht haben in Berlin, die haben eben gesagt, naja, es gibt schon noch so ein paar skeptische Blicke, wenn wir unser Banner im Stadion aufhängen, im Olympiastadion, und da drauf steht, Fußball ist alles, auch schwul. Dann wird das in der Regel schon akzeptiert. Das passt natürlich auch zu einem Image eines offenen Hauptstadtclubs, aber es gibt auch immer noch Leute, die das kritisch beäugen.
Ihr habt dieses Argument ja schon genannt, was immer wieder angebracht wird. Das ist halt nur dummes Gelaber. Gibt es ähnlich im Hip-Hop, glaube ich, dieses Argument. Aber ist es das? Ist es nur dummes Gelaber, auch wenn das immer noch bescheuert ist? Oder ist es eben doch Homophobie, die man einfach da ausleben kann und sonst im Alltag nicht?
Diese Differenzierung kann man, glaube ich, schwer machen. Wir haben am Anfang gesagt, dass Fußball wie so eine abgeschlossene Blase ist, so eine abgeschlossene gesellschaftliche. Aber gerade weil es eben in dieser Blase rauskommt, diese homophoben Äußerungen, muss man eben auch Rückschlüsse darauf ziehen, dass im Rest der Gesellschaft die Leute immer noch homophob sind, nur weil es sich eben nicht schickt, außerhalb des Stadions schwul zu sagen oder schwul als Beleidigung zu verwenden. Deshalb wird es außerhalb des Stadions nicht gemacht. Dieser Gedankengang ist aber trotzdem immer noch vorhanden, auch bei dem Fan, der das sagt. Und der ist, jedenfalls sagen das Wissenschaftler, der ist homophob, der das macht, jedenfalls wenn er so denkt. Selbst wenn man auch Frauen als sie unterminiert, quasi ihre Leistung, dann ist das auch Sexismus. Ja, das hat einfach was mit gesellschaftlicher Akzeptanz zu tun. Und wenn die Leute eben meinen, in dieser gesellschaftlichen Blase Fußball sich anders äußern zu können, dann meinen sie eigentlich falsch, denn der Fußball tut eben viel dagegen.
Gerade in den großen Stadien bei den Bundesligisten, ihr habt die Hertha-Jungs angesprochen, da wird natürlich viel getan. Da ist es wahrscheinlich auch einfacher, sich zu wehren, als auf irgendeinem Dorfplatz Sonntagnachmittag.
Ich glaube, die Unterscheidung ist schwierig. Eben, weil wir eben gesagt haben, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und klar ist die Struktur bei einem Bundesliga-Club anders. Es gibt den Fanbetreuer, der sowas nochmal abfedern kann. Es gibt dann den Manager, der sowas nochmal rhetorisch abfedern kann gegenüber den Medien. Im Dorfclub sind die Leute auf sich alleine gestellt, im schlimmsten Falle. Aber im Dorfclub kann es eben auch sein, dass ein ganzer Verein hinter demjenigen steht, der sein Coming-out hat und eben da seine Familie findet in dem Verein. Und deswegen ist das sehr ambivalent. Das darf man, glaube ich, so pauschal nicht sagen.
Jetzt redet ihr ja immer wieder von der Unterstützung, die eben verschiedene Sportler da erfahren und auch die Fans von Fanvereinigungen. Der DFB sagt, wir machen was, aber da außer schönen Broschüren hört man da nichts davon. Also kommen die Aktionen doch eher von den Fans als von dem organisierten Fußball?
Gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Also der DFB sagt natürlich, wir machen da was, ist doch gar keine Frage. Das Problem ist längst erkannt und es ist beileibe nicht so, dass der DFB dieses Problem verschweigt. Das stimmt, es gibt eine Broschüre, eine Informationsbroschüre, an der haben verschiedene Wissenschaftler dran gearbeitet, zum Beispiel auch Markus Urban, der sich ja auch schon als homosexuell bekannt hat und natürlich aber nicht aus so einer hohen Liga kam, also da so eher im Amateurbereich unterwegs war. Aber verschiedene Leute, die eben Ahnung von dem Thema haben, die haben sich damit beschäftigt und haben eben mit dem DFB diese Broschüre veröffentlicht. Man muss aber sagen, dass dieses Bestreben eindeutig von Theo Zwanziger ausging. Das haben uns eigentlich fast alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben, dass Theo Zwanziger ein Pionier im Kampf gegen Homophobie war und dass das unter Herrn Niersbach eingeschlafen sei.
Und trotzdem hat man sich ja, um nochmal auf den Fall Hitzlsperger jetzt zurückzukommen, da hat man sich natürlich als DFB dahinter, hinter ihn gestellt und sein Coming-out. Er war aber in dem Moment schon jenseits seiner aktiven Karriere. Ist es immer noch unmöglich für einen Aktiven, sich zu outen heutzutage?
Unmöglich nicht, aber ich sag mal, am Beispiel Hitzlsperger sieht man ja, dieser Schritt war relativ knapp nach dem offiziellen Ende seiner Karriere. Das heißt, er war dann natürlich abgefedert und abgesichert in dem Moment. Und er wusste genau, was er tut. Also er hatte im Prinzip nicht zu befürchten, irgendwie nochmal groß unter Druck zu stehen unter seiner Karriere. Er hatte nicht zu befürchten, wenn er nochmal aufläuft im Stadion, was passiert auf den Rängen. Das alles konnte er im Prinzip durch diesen klugen Schritt nach Ende seiner Karriere dann ausblenden. Insofern wissen wir nicht um die, in Anführungszeichen, Gefahren. Aber Es ist natürlich insofern offenbar noch so, dass die Leute sagen, wenn man es zur aktiven Zeit machen würde, es ist uns einfach zu unsicher, wir machen es einfach noch nicht.
Jetzt ist ja dieses in den Medien durchaus beliebte, wer ist nun eigentlich schwul bei den aktiven Fußballern, Spiel, ein doofes Spiel. Trotzdem hält sich eben hartnäckig dieses Gerücht, dass mindestens einer der aktiven Fußballnationalspieler schwul ist. Die sind jetzt Weltmeister, also in der Position der absoluten Stärke. Alles, was man eben immer angeblich mit Schwulsein konnotiert hat, das geht nicht. Die sind hart, die sind stark, die haben gewonnen. Wäre das jetzt der perfekte Moment für einen aktiven Nationalspieler, sich zu outen?
Also ich glaube, diesen perfekten Moment, den gibt es für jeden Schwulen, den es auch normal in der Gesellschaft gibt, nicht bei einem Coming-out. Und den gibt es auch für einen Fußballer nicht. Thomas Hitzlsperger ist von den beiden Autoren, die das entscheidende Interview in der Wochenzeitung Die Zeit mit ihm geführt haben, über 3 Jahre lang begleitet worden. Und beide sind gestandene Journalisten, wussten ganz genau, wie der Medienhype ausfallen wird und haben immer wieder gesagt, Thomas, jetzt nicht. Und Thomas Hitzlsperger hat immer wieder gesagt, jetzt. Und dann haben die beiden gesagt, na, vielleicht jetzt doch nicht. Und es war sehr anstrengend, sagen beide Autoren, diese 3 Jahre. Aber auf der anderen Seite haben sie eben den perfekten Zeitpunkt gefunden. Ja, es war wirklich perfekt getimed. Und jeder, der das wieder machen will, der sich wieder outen ist das falsche Wort, jeder, der sein Coming Out haben will, der wird das genauso gut planen müssen, denn auch während unserer Recherchen haben wir festgestellt, dass eben es nicht so sein wird, dass beim nächsten schwulen Fußballer der Medienhype geringer sein wird, sondern die Wissenschaftler, die Leute, die mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, beim nächsten Mal wird es noch mehr geben, weil wir wissen ja jetzt, wie der Medienhype funktioniert.
6 Monate ist das Ganze nun her. Ihr habt in der Zeit recherchiert, habt eben alle diese Leute getroffen. Hat sich seitdem wirklich was verändert oder sind wir immer noch in dem gleichen Punkt wie am 7. Januar 2014?
Also es hat sich in dem Sinne was verändert, dass die schwulen Fanclubs sagen, wir sind jetzt akzeptiert. Vorher hat man immer gesagt, schwule Fußballer gibt's halt eben nicht und die haben sich im Prinzip in so einer Position ein bisschen verloren gefühlt, weil Leute gesagt haben, was brauchen wir eigentlich, schwule Fanclubs, es gibt keine schwulen Fußballer. Die haben einfach an Glaubwürdigkeit jetzt gewonnen und die sind da wahnsinnig happy drüber und sind froh, dass eben Thomas Hitzlsperger diesen Schritt gegangen ist. Sie sagen aber eben auch, dadurch, wir hatten das Beispiel eben mit den Hertha-Jungs, es gibt immer noch die skeptischen Blicke, es gibt immer noch homophobe Äußerungen. Es gibt offenbar beim DFB immer noch ein Problem, sich mit diesem Thema anzunehmen, denn wenn man beispielsweise den Dirk Brüllau befragt, das ist der Chef der Queer Football Fanclubs, also der Dachverband der schwul-lesbischen Fanclubs, der sagt eben, dieser Medienhype hat gar nichts bewirkt.
Ich glaube nicht, dass dieses Coming-out so wahnsinnig viel bewirkt hat. Also man hat es einfach gemerkt, dieser Medienhype, der war vom 8. bis 12. Januar, dann brach er abrupt ab. Genauso ist es auch in den Vereinen. Die Vereine unterschreiben irgendwelche Erklärungen, also die Berliner Erklärung, die im letzten Sommer ins Leben gerufen wurde. Das vergessen die Vereine aber ganz schnell.
Also wir hören schon bei Dirk Brüllau, er spricht die Vereine an und meint natürlich damit auch den DFB, dass er so eigentlich die Verantwortung bei denen sieht, dass die was dafür tun müssen, zu sagen, das Schwulsein ist okay, auch ein Fußballer darf schwul sein, wenn er sich hier outet, auch im Stadion, dann ist das okay und wir unterstützen den. Und er sagt aber, naja, gute Absichten, die werden unterzeichnet, aber letztlich werden sie nicht umgesetzt oder nicht stark genug verfolgt.
Also immer noch viel zu tun, 6 Monate nach dem Coming-out von Thomas Hitzlsperger, dem ehemaligen Nationalspieler. Und darüber recherchiert und geschrieben haben Philipp Weißkirch und Florian Faken und haben uns gerade von ihrer Recherche erzählt. Danke, dass ihr hier wart.
Gern.
Sehr gern. Die Doppelstunde Sport hier bei Detektor FM und da heißt es ja jeden Monat auch nochmal alles außer Fußball. Da sprechen wir über die Sportarten, die es so schwer haben, gegen den omnipräsenten Fußball anzukommen. Gerade bei so einer WM ist das nochmal doppelt schwer. Vergangenen Monat haben wir schon über den Handball gesprochen. Jetzt eine Sportart, bei der auch eine WM ansteht und sogar der FC Bayern München, so viel wieder zum Thema Fußballparallelen, eine Rolle spielt. Die Rede ist natürlich von der BeCo Basketball Bundesliga und mit deren Geschäftsführer Jan Pommer habe ich heute Nachmittag gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Pommer.
Grüß Sie.
Ja, die Fußball-WM ist vorbei. Bald geht die Premium-Veranstaltung Fußball-Bundesliga wieder los. Werden Sie da eigentlich manchmal neidisch?
Ach, nein, also das wäre, glaube ich, in diesem Job schwierig, denn Fußball hat ja inzwischen einen Grad an Ubiquität erreicht, der also unfassbar ist. Wir schauen da wirklich auf uns selbst und versuchen uns zu entwickeln und es ist in den letzten Jahren auch ganz gut gelungen eigentlich.
Aber zumindest sportlich, da kommen Sie dem Fußball immer näher, denn der FC Bayern ist zum ersten Mal Meister geworden dieses Jahr. War das eigentlich eine logische Folge des Engagements des Vereins, der gesagt hat, wir marschieren jetzt durch?
Also das haben die Bayern wirklich sehr systematisch betrieben. Sie haben in der zweiten Liga angefangen, haben einen sehr wettbewerbsfähigen Etat aufgestellt, sind aufgestiegen, haben im ersten Jahr dann das Viertelfinale erreicht, im zweiten Jahr das Halbfinale und jetzt dieses Jahr sind sie mit einem auch wirklich wettbewerbsfähigen Budget und einer ganz tollen Mannschaft völlig verdient Meister geworden. Das muss auch so sein, denn der FC Bayern hat ja den Anspruch, immer zu den Besten zu gehören, idealerweise der Beste zu sein. Dazu passt es natürlich auch nicht, wenn man dann dauerhaft so in der Mitte herumdümpelt und schaut.
Mit den Bayern kam ja auch eine schöne neue Halle und die sogenannten Klatschpappenfans, aber durchaus viele, 6.000, 7.000 passen da rein. Hat sich das auf die Liga ausgewirkt, dass die Bayern jetzt quasi mit so viel Tamtam da in die Liga einmarschiert sind?
Es hat sich in vielerlei Hinsicht sehr positiv ausgewirkt. Zum einen haben wir einen permanenten Meisterschaftskandidaten dazu bekommen. Das hat unsere Liga gut getan. Dann haben wir natürlich auch ganz andere Aufmerksamkeit erhalten aus vielen eher fußballaffinen, aus sportaffinen, allgemein sportaffinen Kreisen, weil es eben eine große Grundaufmerksamkeit für den FC Bayern gibt bei allem, was er tut. Also da gibt es auch Leute, die würden sich auch angucken, wie live die Reifen vom Mannschaftsbus aufgepumpt werden. Insofern hat uns das da sehr gut getan. Das hat uns aber auch geholfen bei den Medien, bei Ihnen und Ihren Kollegen. Da merkt man, dass es viele Menschen gibt, die jetzt tatsächlich neu auf den Basketball aufmerksam gemacht worden sind und natürlich auch bei der Vermarktung. Also wir merken schon, dass viele Sponsoren in den Gesprächen leichter verstehen oder potenzielle Sponsoren leichter verstehen, dass wir ein Premium-Produkt sind, da eben der FC Bayern jetzt dabei ist. Das war zwar vorher auch schon ein genauso gutes Premium-Produkt, aber das hat uns auch in dieser Hinsicht sehr geholfen. Insofern ist es eine feine Sache, dass die mitspielen.
Einen neuen Meister und auch Meisterschaftskandidaten auf Dauer haben Sie gerade gesagt. Normalerweise war das ja die Doppelspitze zwischen den Berlinern und den Bambergern. Ist das jetzt auf Dauer so ein Triumvirat aus den drei Teams, das da oben mitmischt?
Wir haben auch ein sehr wettbewerbsfähiges Team in Oldenburg. Meine Heimatstadt, es freut mich, die EWE Baskets und auch Ratio Farm Ulm kratzt da an diesem Triumvirat. Insofern würde ich mal sagen, wir haben eine massierte Gruppe von ungefähr 5 Teams, die tatsächlich Ambitionen haben und auch das Vermögen, Meister zu werden. Und das ist natürlich für uns, die wir immer sehr viel von Spannungen davon reden und wie atmosphärisch dicht der ganze Wettbewerb sei, natürlich eine große Hilfe.
Dann muss man natürlich, wenn man über so eine Liga spricht oder über einen Sport in das Mutterland des Basketballs gucken, in die USA, da kommen ja selbst zu einem College-Turnier 20.000 Leute in die Halle. Kann die BKBBL sowas annähernd irgendwann mal schaffen?
Ich glaube, das Thema des Sports, der Sportunterhaltung in den USA mit dem hiesigen zu vergleichen, ist keine triviale Aufgabe. Wenn ich mich in Europa umschaue, dann ist die beste Liga von den Zuschauerzahlen, aber auch ansonsten die spanische ACB. Und da gehen so etwas über 6.000 Leute zu den Spielen. Wenn wir das erreichen würden und da Nummer 1 in Europa wären, dann wäre ich schon sehr, sehr froh. Und das ist eher ein Ziel, das ich für uns für richtig hielte.
Dann schauen wir noch ein bisschen natürlich auf die sportliche Komponente, auch den Vergleich. Die Spanier haben Sie gerade angesprochen, über die sprechen wir noch. Aber wenn wir jetzt nochmal die NBA nehmen, natürlich als den Primus der Ligen. Wie weit ist der sportliche Abstand? Kann man das ein bisschen einschätzen? Also wie weit man davon entfernt ist, was dort an Qualität geboten wird?
Sehr deutlich. Da spielen die besten Spieler der Welt, fast alle. Es gibt zwar einige wenige, die auch bei Euroleague-Teams spielen, aber die besten 200 Spieler der Welt halten sich dort auf. Insofern ist der Abstand natürlich schon ganz erheblich. Europa hat zwar mit seinen Wettbewerben, und da möchte ich uns doch durchaus auch dazu zählen, sehr aufgeholt, aber es ist immer noch ein sehr deutlich bemerkbarer Abstand, den einzuholen ich auch für, auch so, soweit ich blicken kann, ausgeschlossen halte.
Dann schauen wir doch wieder auf Europa. Die Spanier haben Sie gerade angesprochen. Die mischen natürlich auch immer in dem Premium-Produkt Champions League mit. Natürlich auch dort der FC Barcelona immer vorne mit dabei. Wobei die Bayern haben gegen die ja ein ganz gutes Spiel geliefert in der abgelaufenen Saison. Ist man da auf Dauer auch dran, oben mitzumischen?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die beste Liga in Europa zu werden, die beste Nationalliga. Und dazu gehört dann sicherlich auch, bis zum Jahr 2020 wollen wir uns da Zeit nehmen. Das werden wir, denke ich, auch brauchen. Und wenn wir das erreichen wollen, dann ist es einfach zwangsläufig, dass immer ein deutsches Team zumindest die Möglichkeit haben sollte, ins Euroleague Final Four, also in die Veranstaltung, bei denen am Samstag das Halbfinale, am Sonntag das Finale gespielt wird und der Euroleague Meister ermittelt wird, einzuziehen. Das muss dann nicht jedes Mal klappen, aber die Möglichkeit muss auf jeden Fall da sein. Bis dahin ist es noch durchaus ein Weg zu gehen, aber wir holen da auf und es ist auch so, dass das Geld natürlich in manchen Ländern, die früher im Basketball sehr groß waren, auch nicht mehr so locker sitzt. Es wird auch teilweise nicht auf dem Weg verdient, den wir hier vorgezeichnet haben, nämlich über Sponsoring und Spieltagseinnahmen, sondern kommt zum Beispiel beim FC Barcelona schlicht aus den reich gefüllten Kassen des Fußballclubs. Das wird dann einfach transferiert und zugeteilt. Das ist natürlich aus meiner Sicht kein wirklich dauerhaft funktionierendes Geschäftsmodell. Ich will das nicht kritisieren, aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich mir wünsche, wie unsere Clubs ihr Geschäft betreiben sollten.
Dann schauen wir neben den Clubs doch noch ein bisschen auf die Nationalmannschaft. Da gibt's ja Dirk Nowitzki und dann kommt lange nichts, zumindest oder vor allem auch in der Wahrnehmung. Wie sieht das aus? Der Mann wird ja nicht jünger. Wie weit ist der Umbruch, der eingeleitet wurde, und wann kann man da Erfolge und Ergebnisse sehen?
Zunächst muss man sagen, dass Dirk Nowitzki eine der prägendsten Gestalten des Weltbasketballs der letzten 50 Jahre ist, einer der besten Spieler vielleicht aller Zeiten. Insofern ist jeder Vergleich mit Dirk Nowitzki naturgemäß auch für höchstbegabte andere Spieler immer kein einfacher. Aber in der Tat, es hat einen Umbruch gegeben. Wir haben als Liga auch sehr stark in die Nachwuchsförderung investiert. Wir haben Quoten eingeführt. Wir haben in Jugendbundesligen eingeführt, zusammen mit dem Verband, haben also eine ganze Menge unternommen, um dafür zu sorgen, dass peu à peu mehr deutsche Talente eben auch in der Liga Fuß fassen und dann für die Nationalmannschaft eine gute Rolle spielen können. Und da, finde ich, sieht man schon einige, wenn ich an Kleber denke, wenn ich an Theis denke, Tibor Pleiss, der sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt hat, Robin Benzing und so weiter. Also wir haben eine Nationalmannschaft, die immer besser wird, mit großem Potenzial. Die muss sich sicherlich noch ein wenig finden, aber ich rechne damit, dass wir in den nächsten Jahren da durchaus noch Großes leisten und kann mir auch vorstellen, dass Dirk Nowitzki nochmal eine Abschiedstour mit der Nationalmannschaft macht. Der ist ja immer sehr daran interessiert gewesen zu spielen. Natürlich wird er nicht jünger, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon alles gewesen sein soll. Insofern ist das eigentlich ein ganz optimistischer Blick in die Zukunft.
Dieses Jahr bei der WM wird es diese Abschiedstour nicht geben. Die findet im August und September in Spanien statt, aber ohne die Deutschen. Sowieso der Schnitt der Deutschen bei WMs nicht besonders gut. Einmal Dritter 2002 in den USA, sonst nichts. Woran liegt das, dass man da nicht oben rankommt?
Basketball ist wie Fußball ein wahrhaft globaler Sport. Es wird eben in vielen Nationen sehr, sehr intensiv betrieben. Deswegen ist es nicht einfach, da zu reüssieren. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren besser sein. Man muss aber auch sagen, dass wir es teilweise versäumt haben, dafür zu sorgen, dass wirklich alle Gewehre aufs Rathaus Nachwuchsförderung gerichtet werden, dass man wirklich sich darauf konzentriert, wie entwickeln wir junge Deutsche. Da sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter, aber das muss unsere zentrale Aufgabe gemeinsam mit dem Verband sein, dafür zu sorgen, dass junge Leute Basketball spielen und dann auch immer mehr von denen eine Profikarriere anstreben. Aber das ist natürlich, da sage ich Ihnen nichts Neues, auch ein Geduldsspiel. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren.
Die WM werden Sie und die deutschen Nationalspieler dann natürlich im Fernsehen verfolgen. Und im Fernsehen verfolgen kann man auch die BEKO BBL, mittlerweile seit einigen Jahren. Sport 1 hat da die Rechte gekauft. Wie wichtig ist das für die Vermarktung, dass man Live-Spiele überträgt?
Das ist ganz zentral. Wir müssen uns sichtbar machen. Wir haben Hardcore-Fans, wir haben Fans an den Standorten vor Ort, die den Sport lieben, gut verstehen und seit Jahren treu sind. Aber natürlich haben wir noch ein großes Potenzial. Es gibt in Deutschland eine zweistellige Anzahl von Millionen Menschen, die sagt, ich finde Basketball ganz interessant, ich verfolge das aber eher aus den Augenwinkeln, während wir nur ungefähr drei Millionen Menschen haben, die sich für Basketball sehr stark interessieren. Das bedeutet ganz eindeutig, dass wir noch ein großes Potenzial haben und das müssen wir für diese Menschen sichtbar machen. Insofern ist eine Free-TV-Präsenz was ganz Bedeutsames für die Entwicklung unserer Liga.
Dann kommen wir zum Finale nochmal zurück zur WM und jetzt noch so eine übliche Fußballfrage aus Ihrer Sicht. Wer wird denn nun Weltmeister in Spanien?
Man macht nie einen Fehler, wenn man auf die USA tippt. Allerdings traue ich auch durchaus den Spaniern im eigenen Land, die wirklich auch mit einigen NBA-Spielern unterwegs sind, da auch einiges zu. Also ich glaube, das wird eine spannende Veranstaltung. Am Ende glaube ich allerdings dann doch, dass die USA es machen werden.
Das sagt Jan Pommer, der Geschäftsführer der BEKO Basketball Bundesliga. Und wir haben so ein bisschen über seine Liga, den Sport an sich und auch die Nationalmannschaft, anstehende WM, gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Pommer.
Sehr gerne.
Boy and Bear war das mit Milksticks und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen mit der Doppelstunde Sport hier bei Detektor FM. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, Sie natürlich in genau einem Monat etwas mehr am 18. August wieder begrüßen zu dürfen zur nächsten Ausgabe unserer Doppelstunde. Dann schauen wir zum einen auf den Start der Bundesliga, der steht dann nämlich eine halbe Woche später an. Wir gucken auf die zweite Liga, wo mit RB Leipzig ein ungeliebter, möglicherweise auch zukünftiger Branchenprimus hochgezogen wird und in alles außer Fußball. Da geht es dann zum Abschluss unserer kleinen Reihe zu den deutschen Sportligen, zur deutschen Eishockeyliga. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend. Mein Name ist Alex Hertel. Man hört sich.